Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt am Samstagabend, falls ihr uns live hört, da habt ihr und Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal die Beine hochgelegt oder wir freuen uns schon auf die lang ersehnte Party gleich oder gehen, nach dem Hörsaal wohlgemerkt, zum gemütlichen Spieleabend zu Freunden. Was auch immer, wir haben's mal so richtig ruhig. Nur jetzt und nur vielleicht einen ruhigen Moment erwischt. Und das in einer Zeit, in der uns die Infofetzen und alltäglichen Anforderungen nur so um die Ohren fliegen.
Es ist normal, dass während ich an etwas schreibe, dabei das Telefon klingeln kann, dass vielleicht noch zwei neue E-Mails aufpoppen, die ich natürlich auch alle direkt angezeigt bekomme.
Von denjenigen, die sich gestresst fühlen, können zwei Drittel abends nicht abschalten, weil das Handy angeschaltet ist.
Also ich kann keine To-Do-Liste je fertig abhaken.
Sozialer Stress ist derjenige Stress, der unserer Gesundheit am meisten zusetzt.
Solcher Stress, über den wir heute reden, ist nicht gut für uns. Gleich zu Beginn macht uns der Psychiater Master Adli klar, dass unser Gehirn auf die Reize, denen wir permanent ausgesetzt sind, gar nicht vorbereitet ist. Wir reagieren mit Angst, jedenfalls viele von uns, ganze Nationen sogar, raus aus der EU. Haben die Briten aus Angst für den Austritt gestimmt? Wir hören uns die Thesen von Master Adli zunächst einmal genauer an. Danach melde ich mich wieder, weil dann noch ein Vortrag dazu folgt, wie wir den Stress bekämpfen können.
Ich würde zunächst mal tippen, passen wir zum Leben in der Moderne? Nein, tun wir nicht, weil unser Gehirn hinterherhinkt, evolutionär gesehen. Ich möchte das an drei Lebensbereichen erläutern: Arbeit, Stadtleben und Politik. Unsere Welt, unsere berufliche, unsere private, unsere politische Lebenswelt hat sich in den vergangenen 30 Jahren verändert und ist komplizierter geworden. Und fast wöchentlich erreichen uns die immer gleichen Meldungen über die Zunahme von psychischen Störungen, allen voran von Stressfolgeerkrankungen. Die Zeitungen und Magazine sind voll davon. Das Thema Stress erfreut sich einer hohen medialen Aufmerksamkeit. Aber man muss auch sagen, die Zahl der psychisch verursachten Krankschreibungstage hat in den letzten 20 Jahren um 80% zugenommen. In erster Linie auch hier wieder Stressfolgeerkrankungen. Die zeitliche Korrelation beider Entwicklungen, also Zunahme der Diagnosen und Veränderung in unserer Lebenswelt, darauf komme ich gleich noch näher zu sprechen, lässt uns als Psychiater und Psychotherapeuten schon aufmerken und man fragt sich, ob es hier einen Zusammenhang gibt. Um Ihnen hier mal ein paar Beispiele für die mediale Aufmerksamkeit zu zeigen, allein das Nachrichtenmagazin Spiegel hat dem Phänomen Stress und psychische Gesundheit zahlreiche Titel in den letzten Jahren gewidmet und alle anderen stehen dem in nichts nach. Woran liegt das? Und was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung? Was bedeutet das für uns als Psychiater und Psychotherapeuten? Was bedeutet das für Prävention und Gesundheitsvorsorge? In unserem Fach sind wir uns einig, dass die steigenden Zahlen in erster Linie auf eine besser gewordene Detektions-, also Erkennungsrate, Diagnoserate zurückzuführen sind und darauf, dass Menschen sich heute leichter damit tun, seelische Probleme beim Arzt und auch überhaupt anzusprechen. Aber es reflektiert schon auch offenbar eine wachsende Sorge in der Bevölkerung um das seelische Wohlbefinden. Und das befeuert die öffentliche Aufmerksamkeit und natürlich dann auch die Berichterstattung. Was sind die Gründe? Ich meine, wir befinden uns inmitten eines enormen Anpassungsprozesses. Die Auseinandersetzung mit Fortschritt oder mit dem Neuen fällt halt immer schwer. Und das, meine ich, sieht man auch hier an dieser Entwicklung in Diagnoseraten, in Aufmerksamkeit und so weiter. Unsere Welt hat sich schon innerhalb einer Generation sehr verändert. Was hat sich verändert? Der soziale Stress, dem wir als Einzelne ausgesetzt sind, nimmt zu. Sozialer Stress ist der Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen erwachsen kann. Er entsteht zum Beispiel, wenn das eigene Revier bedroht ist oder die eigene hierarchische Position oder die soziale Ordnung, die uns umgibt, bedroht sind oder wenn Einsamkeit oder Ausschlusserfahrung drohen, um ein paar Beispiele zu nennen. Und sozialer Stress ist derjenige Stress, der unserer Gesundheit am meisten zusetzt. Das ist bekannt. Ein Blick auf das Thema Arbeit. Wir arbeiten heute an digitalisierten Arbeitsplätzen, häufig über verschiedene Zeitzonen hinweg. Neue Kommunikationstechnologie bedeutet, dass alles schneller geht. Und sie bedeutet zeitliche und örtliche Flexibilisierung unserer Arbeitsplätze, aber sie bringt auch Multitasking und mehr Komplexität für den Einzelnen mit sich. Unsere Arbeit ist im Durchschnitt flexibler geworden, die Rahmenbedingungen dafür aber auch sehr wechselhaft und volatil. Das bringt gleich verschiedene soziale Stressoren mit sich, die in der Arbeitspsychologie gut beschrieben sind. Die Entwicklung von Unterstützungsstrukturen ist schwieriger, wenn viele zum Beispiel alleine in Homeoffices oder Shared Working Spaces und so weiter tätig sind. Die einfache Übermittlung von Lob und Anerkennung wird komplizierter, aber eben auch das Zurechtkommen in, sagen wir mal, modernen Hierarchieverhältnissen ist im Durchschnitt komplizierter geworden. Nicht unmöglich, aber komplizierter. Und es gibt eine Überflutung mit Informationen, das haben wir auch schon gehört, deren Priorisierung schwieriger wird. Mehr als 6 von 10 Deutschen empfinden ihr Leben als stressig. Unter den Berufstätigen sind es 7 von 10. Das zeigt die TK, Techniker Krankenkasse, Stressstudie. Und der Stresspegel steigt. 2/3 haben das Gefühl, dass ihr Leben in den letzten 3 Jahren stressiger geworden ist. Besonders betroffen ist die Generation der Mit-30er bis Mit-40er, die im Spagat zwischen Kind und Karriere sozusagen und nicht zuletzt auch noch den eigenen Eltern, die auch immer mehr Hilfe brauchen, es nicht immer einfach haben. In dieser Rush-Hour des Lebens sind 8 von 10 gestresst, jeder 3. sogar ständig. Am Arbeitsplatz sind es stets die gleichen Gründe, die als Ursachen für psychische Belastung und Stresstreiber angegeben werden. Hier eine schon etwas ältere Untersuchung aus 2012, die sich allerdings in der Rangfolge der Stressoren bis heute auch nicht verändert hat. Multitasking, Beschleunigung und ständige Unterbrechung. Von denjenigen, die sich gestresst fühlen, können 2/3 abends nicht abschalten, weil das Handy angeschaltet ist. 85% der Befragten geben in einer Studie des BKK-Bundesverbandes an, auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit für Kunden, für Kollegen, für Patienten, für Vorgesetzte und so weiter per Internet, Festnetz oder Handy erreichbar zu sein. Und jeder 5. Berufstätige in Deutschland geht noch kurz vor dem Schlafengehen, also schon im Bett, noch einer berufsbezogenen Tätigkeit nach, checkt dienstliche E-Mails, versendet eine SMS oder macht noch irgendwas anderes für die Arbeit. Das Problem dabei ist nicht die Arbeit selber, muss man sagen. Arbeit ist eine wesentliche Quelle von positivem Reinforcement und Motivation und für viele Menschen ja auch mit erheblicher sozialer Unterstützung und Vernetzung verbunden. Aber die Umstände von Arbeit sind heute andere als noch vor einer Generation. Und deswegen mein Plädoyer, wir brauchen Leitlinien für einen neuen, gesunden Umgang mit diesen neuen Arbeitsbedingungen. Und ich meine Stressmanagement, Umgang mit sozialem Stress, auch mit Anpassungsstress an diese neuen Rahmenbedingungen, müssen als sichtbarer Teil in Unternehmenskulturen implementiert werden. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Führungskräfte selber mit positivem Beispiel vorangehen und deutlich machen, wie sie zum Beispiel selber mit Belastungen umgehen. Hier spielt sowas wie Modelllernen eine große Rolle bei Beschäftigten. An der Stelle eine Begriffserklärung, was meine ich eigentlich mit dem Begriff Stress? Was versteht man darunter? Stress ist eigentlich zunächst mal nicht mehr als eine ganz neutrale physische oder psychologische Reaktion des Organismus auf eine Anforderung, die man vor sich hat. Und sie fällt umso belastender aus, je mehr man der Meinung ist, dass man mit den eigenen Fähigkeiten dieser Anforderung nicht gerecht werden kann. Stress ist jedoch zunächst mal gar nichts Negatives, sondern umgekehrt. Stress hat zu jedem Zeitpunkt in der Evolution dafür gesorgt, dass wir das adäquate Gefühl der Angst entwickelt haben und auch richtig reagiert haben, wenn wir zum Beispiel von einem wilden Tier verfolgt wurden. Und diejenigen, die keinen Stress empfunden haben in dieser Situation, sind auch nicht unsere Vorfahren geworden. Allerdings muss man wissen, dass die Stressreaktion, die heute in uns vor sich geht, wenn wir Stress empfinden, einer ganz anderen Ära entstammt. 120.000 Generationen Jäger und Sammler haben vor uns die Welt bevölkert. Wenn man die Geschichte des modernen Menschen abbilden will und mit der Landwirtschaft, also der Sesshaftigkeit beginnt, kommen wir mal gerade auf 5 Kästchen. Und unsere modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen, Elektrizität, Mobilität oder sogar die heutigen Arbeitsbedingungen globalisiert, digitalisiert, dazu gerechnet ist noch nicht mal ein kleines Kästchen wert. Bei den Jägern und Sammlern ist das biologische Skript entstanden, nachdem wir heute unserer Umwelt sozusagen angepasst oder eben vielleicht nicht so perfekt angepasst sind. Das ist sozusagen die evolutionsmedizinische Sicht auf Anpassung an die Moderne. Ein weiterer Faktor, jetzt verlassen wir das Thema Arbeit, der das Leben des Menschen in der Moderne prägt und das ich hier erwähnen möchte, weil ich mich auch wissenschaftlich damit auseinandersetze, ist das Leben in der Stadt. Stadtleben ist für die meisten von uns etwas sehr Positives. Immer mehr Menschen leben in immer größer werdenden Städten. Stadtbewohner leben unter durchschnittlich besseren, günstigeren Lebensbedingungen, bessere Möglichkeiten für persönliche Entwicklung und Entfaltung, besserer Zugang zu Gesundheitsversorgung, der große kulturelle Reichtum, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber das Problem ist, unser Gehirn ist auch hier nicht so ideal konfiguriert für das Leben in den überfüllten Großstädten und Metropolen unseres Planeten. Ich erläutere das kurz. Es ist mittlerweile bekannt, dass Stadtleben das Risiko für einige der wichtigsten psychischen Erkrankungen erhöht. Hier zum Beispiel zu sehen das Schizophrenierisiko in Abhängigkeit davon, wo man aufgewachsen ist. Das Schizophrenierisiko ist doppelt so hoch für Stadtbewohner und für diejenigen, die in der Stadt aufgewachsen sind, sogar bis 3-mal so hoch als für diejenigen, die ihre gesamte Jugendzeit auf dem Land gelebt haben. Und es gibt sogar einen Dosis-Wirkungseffekt. Je länger man der ersten 15 Lebensjahre, um die geht es vor allen Dingen, in der Stadt verbracht hat, desto größer das Schizophrenierisiko später im Erwachsenenalter. Und es wurde sogar vor einigen Jahren in der Zeitschrift Nature veröffentlicht, dass das Stadtleben auf Menschen mit einem genetischen Risiko für Schizophrenie eine ähnliche Wirkstärke hat wie Cannabis, was den Ausbruch dieser Erkrankung angeht. Und wir wissen, das Schizophrenierisiko ändert sich, wenn ein Mensch während der Kindheit vom Land auf die Stadt zieht oder umgekehrt. Je größer die Stadt außerdem, in der man aufgewachsen ist, desto ebenfalls größer das Schizophrenierisiko im Erwachsenenalter. Hier gibt es also einen richtigen doppelten Dosis-Wirkungszusammenhang. Hier noch eine andere Untersuchung ähnlicher Art, eine Meta-Analyse, also eine große Sammlung verschiedener Einzelstudien, die dann zusammen aggregiert ausgewertet werden, zum Stadt-Land-Verhältnis dieses Erkrankungsrisikos für weitere psychische Erkrankungen. Hier sieht man schon, dass auf der Seite Urban die meisten Werte, Durchschnittswerte zu liegen scheinen. Höheres Risiko für Stadtbewohner soll das heißen, die an einer Depression zu erkranken, ist in der Stadt um 40% wahrscheinlicher, an Angsterkrankungen zu erkranken, um 20% wahrscheinlicher für Stadtbewohner. Und diese Verhältnisse bleiben sogar stabil, selbst wenn man für weitere Risikofaktoren korrigiert. Dennoch heißt das nicht, dass Stadtleben per se uns krank macht oder gesundheitsgefährdend ist. Es heißt allerdings, dass Stadtleben mit unserem Gehirn interagiert und dort dann mit anderen Risikofaktoren wie zum Beispiel psychologischen, sozialen oder genetischen Einsummeneffekt ausüben kann. Und warum ist das wichtig? Weil der Anteil der Weltbevölkerung überall, also global gesehen, in den Städten dramatisch anwächst und in den nächsten 30 Jahren aus meiner Sicht die wesentliche globale Veränderung für uns Menschen ist. Gucken wir uns mal gerade diese Entwicklung an. Im Jahr 1950 lebte gerade mal einer von 3 Menschen in der Stadt. Heute sind wir knapp über dem Kreuzungspunkt, knapp über 50% sind Stadtbewohner. Und im Jahr 2050 werden 2 von 3 Menschen Stadtbewohner sein. Das ist dann schon relevant, wenn wir uns an die Risikounterschiede für psychische Krankheiten erinnern. Aber die Frage stellt sich, was hat jetzt Urbanisierung, Stadtleben eigentlich mit individuellem Stress zu tun? Gibt es sowas wie stadtspezifischen Stress? Und wenn ja, wie kommt er eigentlich unter die Haut? Ich meine, es ist die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte einerseits und sozialer Isolation andererseits, die zu gesundheitsrelevantem sozialen Stadtstress werden kann. Für beide Stressoren separat ist deren Gesundheitsrelevanz schon lange bekannt. Soziale Dichte etwa, das wissen wir aus der Biologie und der Medizin, kann eine konstante Bedrohung für unsere soziale Ordnung bedeuten. Hohe soziale Dichte, Overcrowding, Enge führt zu Verhaltensveränderungen, Krankheiten und auch vorzeitiger Sterblichkeit bei vielen Spezies, angefangen von Insekten bis hin zu Primaten und dann eben auch zu Menschen. Und soziale Isolation ist überhaupt, würde ich sagen, der stärkste Krankmacher und einer der relevantesten Prognosefaktoren für Erkrankungen, nicht nur die psychische, sondern auch körperliche. Das sieht man hier auch mal in dieser Meta-Analyse. An über 300.000 Versuchspersonen-Beobachtungen sind hier reingegangen. Soziale Isolation wiegt schwerer als Rauchen, kurz darunter als Alkohol, Missbrauch oder Adipositas, Fettleibigkeit. Ist es also die erhöhte Stressexposition in unseren überfüllten Städten, die uns wahnsinnig macht, dann, wenn die Umgebung für den Einzelnen weniger kontrollierbar scheint? Hierzu gibt es eine wegweisende Untersuchung aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim aus den letzten Jahren. Hier haben die Autoren gesunde Versuchspersonen untersucht, die entweder auf dem Land wohnten, in einer Kleinstadt oder in der Großstadt, haben sie in den Scanner geschoben und dort einem sozialen Stresstest unterzogen. Sozialer Stress, darüber sprechen wir hier. Wie haben sie das gemacht? Indem sie ihnen manipulierte und ganz schwierige Mathematikaufgaben, Kopfrechenaufgaben zu lösen gegeben haben, die eigentlich nicht zu lösen waren, wussten die Versuchspersonen allerdings nicht. Und dann haben die auch noch kontinuierlich sozusagen negatives Feedback bekommen, wurden beschimpft, warum sie sich nicht genug konzentrieren, dass sie so schlecht seien und so weiter. Das macht dann schon Stress. Das ist auch eine Form von sozialem Stress. Und dabei fiel Erstaunliches auf, nämlich man hat sich dann die emotionsverarbeitenden und stressverarbeitenden Areale im Gehirn angeguckt. Und da waren zwei sehr auffällig. Ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, die Amygdala, der Mandelkern, wo eben Bedrohungsreize verarbeitet werden. Und hier war die Aktivität umso stärker, je größer die Stadt war, in der die Versuchsperson zu Hause war. Und es gab auch eine andere Region, deren Aktivität korrelierte mit der Größe der Stadt, in der jemand aufgewachsen war. Übrigens wichtige Befunde vor dem Hintergrund zunehmender Hinweise darauf, wie Stress in der Kindheit unmittelbar zum Beispiel unser Depressionsrisiko als Erwachsene beeinflusst. Ein Problem scheint dort zu entstehen, wo Stadtstress auf andere Risikofaktoren trifft, wie zum Beispiel hohes Alter oder eine Migrationsgeschichte, beides unabhängige Risikofaktoren für soziale Isolation oder Ausschlusserfahrung. Dieser Stadtstress per se macht alleine noch nicht krank. Hierzu wiederum gibt es eine interessante Untersuchung aus unserem eigenen Hause von Andreas Heinz als Erstautor. Eine Untersuchung hier in Berlin wurden türkeistämmige und deutschstämmige Bewohner der Berliner Bezirke Wedding und Moabit untersucht auf psychische Belastung. Und das Ergebnis zeigte überraschenderweise, dass die Armut der Nachbarn dafür verantwortlich war, wie belastet man sich selber fühlte. Die Armut der Nachbarn war entscheidend, nicht die eigene. Und das hat was mit Abstiegsängsten zu tun, auch sozialer Stress. Hier addiert sich also ein sozialer Stressor, nämlich Abstiegsangst, und wird zu einem Trigger bei hier vor allen Dingen Migranten, die ohnehin ein erhöhtes Isolationsrisiko haben. Diesen Zusammenhang hat man bei den türkeistämmigen Bewohnern gesehen, aber nicht bei den deutschstämmigen Bewohnern. So, was ist daraus die Konsequenz? Zunächst mal eins, Großstädte und Megacities, das möchte ich hier nochmal betonen, verursachen nicht psychische Probleme per se, aber Stadtleben verändert unsere stressabhängige Emotionsverarbeitung. Und das kann dann zum Problem werden, wenn wir weitere Risikofaktoren in uns tragen und vor allen Dingen, wenn wir nicht an den Vorteilen der Stadt, die ich am Anfang aufgezählt habe, ausreichend partizipieren können. Es gibt enorme und vermutlich große riesige interindividuelle Unterschiede. Es gibt Risikogruppen, die wir aber so noch nicht ausreichend identifiziert haben. Risikogruppen, die zum Beispiel ein höheres soziales Isolationsrisiko dann mit sich bringen. Es gibt noch viel zu verstehen hier in diesem Feld, zum Beispiel auch, was die Langzeiteffekte urbaner Stressoren auf das sich entwickelnde Gehirn ist. Und wir brauchen sicherlich auch ein viel besseres Verständnis noch über die gesundheitsprotektiven Faktoren in der Stadt, dem Urban Advantage, dessen einzelne Komponenten ich vorhin mal aufzählte. Auf der Handlungsebene bedeutet das, was ich bisher gesagt habe zum urbanen sozialen Stress, dass es schon darum gehen muss, die Erfahrung von unkontrollierbarer Dichte, subjektiver Erfahrung von unkontrollierbarer Dichte, Engegefühl, Territorialstress zu vermindern. Und wir müssen soziale Isolation und Ausschlusserfahrung minimieren, vor allen Dingen in Hochrisikopopulationen, wie zum Beispiel auch alten Menschen, deren Mobilität und Aktionsradius abnimmt. Das bedeutet auch Gelegenheiten schaffen, die Menschen miteinander in Kontakt bringen. Bildlich gesprochen, alles das hilft, was Anlass bietet, vor die eigene Haustüre zu treten, statt dahinter zu verbleiben, weil Zeit vor der eigenen Haustür sozialer Isolation entgegenwirkt. Deswegen gehören auch öffentliche Räume zum Beispiel dazu, Plätze, Bürgersteige, Baubrachen, weil die werden zu Interaktionsräumen. Jeder öffentliche Platz in der Stadt hat einen Public Health Auftrag. Dazu gehören zum Beispiel auch Kultureinrichtungen. Dazu gehören auch Theater oder dazu gehören auch Bühnen. Und das muss man wissen vor dem Hintergrund von sozialem Stress in der Stadt, wenn es zum Beispiel um Kultursubventionen geht. Was wir brauchen, ist die Entwicklung einer Public Mental Health Strategie für Städte, die das Ziel verfolgt, Städte zu lebenswerten und gesundheitsförderlichen Lebensräumen zu machen. Wir arbeiten gerade an einer Charta und haben hierzu eine interdisziplinäre Forschergruppe gegründet aus verschiedenen gesundheitswissenschaftlichen und Stadtforschungsdisziplinen. Abschließend möchte ich noch das Thema Stadt verlassen und noch einen dritten Punkt erwähnen, bei dem sozialer Stress und soziale Ängste eine entscheidende Rolle spielen und das Potenzial haben, die Zivilität und den Zusammenhalt unserer gerade europäischen Gesellschaften zu stören. Eine aus meiner Sicht entscheidende Veränderung unserer Lebensrealität, die mir schon Sorge bereitet, weil sie auf einer größeren Dimension stattfindet und unser Leben als europäische Gesellschaften beeinflusst. Der europäischen Idee, so versuche ich das mal einzuleiten, haben die letzten 5 Jahre zugesetzt. Zuerst durch die Finanzkrise, die sich in Griechenland kristallisierte, und nun durch die Fragen, die die Flucht von Menschen aus den Krisenherden unserer Welt aufbringen. Die Globalisierung der Wirtschafts- und Politiksysteme, die noch vor 20 Jahren ein enormes Versprechen war, wird heute von vielen Menschen gefürchtet. Die Sehnsucht nach einem Zurück in nationale Entitäten wird stärker. Die Internationalisierung Europas hin zu einer übergeordneten europäischen Einheit, die der Traum unserer Vorgängergeneration war, ist für viele Menschen plötzlich gar kein Thema mehr. Stresstests für Europa, in denen es kämpft, aber dennoch in heftiges Straucheln gerät. Extremer Stress, dazu gehört eben auch vor allen Dingen sozialer Stress, führt zum Gefühl der Angst. Und in der Medizin wissen wir, es führt auch zur Zentralisierung im Organismus. Im Extremfall ist es in der Medizin die Schockreaktion. Und in Gesellschaften und Staaten funktioniert es letztlich nicht anders. Die Außenverbindungen werden gekappt und es geht nur noch um die Sicherung und Abschottung des Ureigenen. Eine neue restriktive europäische Grenzpolitik oder auch ein Brexit sind dann die Folge. Als Psychiater und Psychotherapeuten kennen wir solche Entwicklungen gut und das hat eben mit Angst zu tun. Nur wissen wir als Psychiater auch, dass sich Angst völlig unverhältnismäßig ausbreiten kann, ohne dass zum Beispiel eine reale Bedrohung für Leib und Leben herrscht. Es ist eine Angst, die sich im Kopf zusammenbraut und dort eine unverhältnismäßige Alarmreaktion auslöst. Die Folgen für den Organismus sind verheerend. Erst die mühevolle und schrittweise Konfrontation des Betroffenen, des Angstkranken also mit der Realität, bei der er mit der angstauslösenden Situation konfrontiert wird und die Gewissheit erlangt, dass ihm entgegen seiner Erwartung nichts Schlimmes widerfährt, befreit ihn aus diesem Zustand. So behandelt man eben auch Angsterkrankungen. Für Gruppen und Gesellschaften ist es sehr ähnlich. Und das, was wir in den letzten Jahren, muss man jetzt sagen, in Deutschland und Europa erleben, zeigt eine Gesellschaft, die unter Angstsymptomen leidet, vielleicht sogar eine angsterkrankte Gesellschaft. Wer Angst hat, ist besonders anfällig für einfache, schnelle Lösungen. Wer Angst hat, der verfällt in Schwarz-Weiß-Malerei. Wer Angst hat, reagiert zunehmend nur noch auf Stimmungen, weniger auf Fakten. Die angstgepeinigte und unruhige Gesellschaft verspricht sich dann Erleichterung in einer polarisierten Welt. Und deswegen ist eine Gesellschaft in Angst ein gefundenes Fressen für populistische Akteure und Angstmacher. Sozialer Stress führt zu emotionaler Aktivierung und das wiederum zu erhöhter Manipulierbarkeit. Diesen Zusammenhang nutzen dann eben auch populistische Akteure aus, und kreieren dann auch die Menschen, die sie brauchen, zum Beispiel Wutbürger. Das Phänomen haben wir in den letzten Jahren kennengelernt. Der Begriff beschreibt in der Regel einen saturierten und zugleich verbitterten Bürger, der sich gegen Politik und Medien ereifert. Der Wutbürger ist kein visionärer oder idealistischer Rebell, kein junger Revoluzzer, sondern in der Regel ein etwas älterer Kleinbürger auf der Barrikade. Eine Studie der Uni Göttingen zu verschiedenen Wutbürgerbewegungen in Deutschland zeigt, es sind vor allem jüngere Rentner, die meisten haben einen Universitätsabschluss und sind mit ihrer materiellen Situation zufrieden. Fast täglich tauchen Meldungen auf, die suggerieren, dass wir in unheilvollen Zeiten leben und die nächste Bedrohung gleich um die Ecke lauert. Wir geraten in eine Art Warnstimmung. Und das, obwohl die Kriminalstatistiken einen Rückgang von Straftaten zeigen. Aber wir glauben, dass ihre Zahlen gerade unkontrolliert in die Höhe schnellen. Die Wahrscheinlichkeit, heute in Europa Opfer eines Terrorattentats zu werden, ist immer noch geringer als in den 1970er und 80er Jahren. Aber wir glauben, dass das Risiko heute höher ist als je zuvor. Weltweit sinkt die Zahl derjenigen, die ihr Leben aufgrund von Katastrophen verlieren. Aber wir glauben, dass es monatlich mehr werden. Gefühlte Bedrohung der bestehenden Ordnung, sozialer Stress, die der Einzelne schlecht einschätzen kann, das wissen wir aus der Forschung, macht uns am meisten Angst. Viel mehr als eine reale und konkret bezifferte. Was wir daher brauchen, ist eine neue Aufklärung, die sich dieser Anpassungsschwierigkeiten an die moderne Lebensumwelt bewusst macht, ohne sie zu verteufeln. Es wird, meine ich, schon viel wert sein, wenn wir uns klar machen, dass unsere moderne Welt internationalisiert, globalisiert und digitalisiert neue Chancen bringt für Wohlstand und Frieden in Europa einerseits, aber eben auch veränderte Rahmenbedingungen schafft und neue Unsicherheiten bringt, die das Erleben von sozialem Stress wahrscheinlicher machen. Andererseits, die Natur- und Neurowissenschaften, auch die Medizin und die Psychologie, liefern hierzu hilfreiche Erkenntnisse. Und ich finde, politische Akteure sollten sich, können sich dieser Erkenntnisse bedienen und die Prävention von Stressfolgeerkrankungen letztlich damit auch zur zentralen gesellschaftlichen und politischen Aufgabe machen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Master Adli sprach gerade über das Thema Passen wir zum Leben in der Moderne, vorgetragen am 25. April 2018 vor der Daimler und Benz Stiftung Berlin. Was bleibt uns also übrig, wenn wir dem Stress, wie soeben gehört, nicht gewachsen sind? Achtsamkeit ist so ein Stichwort, das euch in den letzten Jahren verstärkt begegnet sein dürfte. Ein Wundermittel oder Hokus pokus. Die Meinungen gehen auch in der Fachwelt auseinander. Immerhin oder gerade deshalb leitet Reik Albrecht von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ein Forschungsprojekt zu Achtsame Hochschulen in der digitalen Gesellschaft. Er und Lena Güngör haben darüber auf dem Thüringen-Tag für Philosophie am 26. November 2018 referiert. Darin enthalten ist sogar eine kleine Achtsamkeitsübung, bei der ihr auch zu Hause mitmachen könnt.
Wenn wir von Digitalisierungsdynamik sprechen, dann ist es eben genau diese Zweiteilung. Also im engeren Sinn heißt es eben nur, ich habe etwas Analoges, was ich in eine digitale Struktur transformieren kann. Und in einem erweiterten Blick heißt es aber eben auch, dass dieser Austausch dieser immer größer werdenden Datenmengen zeit- und ortsunabhängig ist. Und jede Person, die einfach nur einen Laptop besitzt, den sie oder er für die Arbeit nutzt, weiß, dass es damit eben auch um aktive Entscheidungen geht, was diese Orts- und Zeitunabhängigkeit bedeutet. Also checke ich eben meine Arbeitsmails am Wochenende oder nicht? Gehört das zu einer Kultur, die sich durch Digitalisierung auch entwickelt hat, dass ich das tue oder eben nicht? Und neben diesen vielfältigen Möglichkeiten kann darüber eben auch gut gezeigt werden, dass verschiedene Beschleunigungsprozesse, die eben nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale Komponente haben, auf Lebens- und Arbeitswelten einwirken. Der zeitgenössische Historiker Harari beschreibt das Ganze eben so: Schon heute werden wir zu winzigen Chips in einem Datenverarbeitungssystem, das niemand versteht. Durch die E-Mails, Tweets und Artikel absorbiere ich unzählige Datenstückchen und ich verarbeite diese Daten eben in meinem eigenen System und produziere eben neue E-Mails, Tweets und Artikel zurück. Er beschreibt weitergehend, dass der Platz, der in diesem großen Gefüge der Dinge ist und den ich als Individuum in diesem Gefüge einnehme, damit immer unklarer wird. Und auch die Verbindung, die von mir und meinen Datenstückchen zu den Datenstückchen anderer Personen entsteht, wird damit immer verflochtener und immer komplexer. Damit stellt sich die Frage, wie erlebt jetzt konkret das Individuum Digitalisierung? Und das ist jetzt eine sehr, sehr skizzenhafte Darstellung, inwiefern der Wandel von Industriearbeit zu Wissensarbeit sich vollzogen hat und was der alles beinhaltet. Und viele Punkte sind eingebettet in eine Digitalisierungsdynamik und in Prozesse, die durch Digitalisierung entstanden sind, nochmal mit einem anderen Drive versehen. Und das sieht man gerade dabei, dass Unterbrechungen normal geworden sind. Es ist normal, dass während ich an etwas schreibe, dabei das Telefon klingeln kann, dass vielleicht noch zwei neue E-Mails aufpoppen, die ich natürlich auch alle direkt angezeigt bekomme. Es ist normal, dass noch jemand an meiner Tür klopft und ich vielleicht auch noch ein Meeting face-to-face vereinbart habe. Also dass die Fülle an Kanälen, mit der ich bespielt werde, sich erweitert und dass diese Arbeit im Netzwerk eben sowohl das räumlich nahe Netzwerk meint, eben mein konkretes Team, als auch das immer entferntere Netzwerk, das ich eben durch die verschiedenen technischen Möglichkeiten immer wieder ansprechen kann und von dem ich auch immer wieder angesprochen werde. Und wichtig dabei ist nochmal zu bedenken, hier könnte ja auch der Einwand kommen, na gut, aber dieser Prozess, den haben wir jetzt schon seit einer Weile und zumindest in den westlichen Kulturen muss der nicht direkt mit Digitalisierung zusammengedacht werden. Und auch Räume wie die Hochschule selbst, die ja schon immer Wissensarbeit war, wo jetzt also die Transformation vielleicht nicht so eindeutig handhabbar ist, auch da ist durch die Digitalisierungsdynamik insofern nochmal eine andere Auswirkung auf das Individuum mit verbunden, als dass das Individuum eben beispielsweise in der Literaturdichte, die in der Hochschule herrscht, nochmal anders eingebettet ist. Ich als jemand, der von Anfang an gewöhnt war, alle Artikel als Google Scholar Abstracts direkt vornehmen und lesen und sortieren zu können, kenne das Konzept Fernleihe nur als ein theoretisches und doch ist mir bewusst, dass sich damit die Geschwindigkeit, mit der ich auf Informationen zugreifen kann, einerseits gesteigert hat und aber auch die Publikationszahl als solche. Ich kann nicht pro Tag und selbst wenn ich es nur auf den Spezialkern meines Gebiets eingrenze, alle Abstracts allein lesen, die pro Tag publiziert werden, geschweige denn Volltexte. Also auch da ist die Art und Weise, wie ich eben Wissen aufnehmen kann, eine veränderte. Und das zeigt sich eben besonders in der Wissensarbeit, weil das Grundgefühl des nicht mehr hinterherkommens dort nochmal gesteigert ist. Also ich kann keine To-Do-Liste je fertig abhaken, denn es ergeben sich immer wieder neue Aufgaben oder die Prioritäten auf meiner Aufgabenliste verschieben sich nochmal. Sodass häufig ein Grundgefühl der Unsicherheit vorhanden ist oder Ambiguitätstoleranz gefordert würde, je nachdem in welchen Worten man es hier an der Stelle formuliert. Und dadurch kann man Digitalisierung eben auch als Kulturwandel verstehen und sich fragen, okay, welches Handwerkszeug ist denn jetzt rein menschlich, das wir brauchen, welche menschlichen Ressourcen werden benötigt, um mit diesem Wandel, mit dieser Dynamik angemessen umgehen zu können, abgesehen davon, was angemessen umgehen dann nochmal bedeuten würde. Und dabei ist eben auch zu bedenken, es ist halt eine Diskrepanz für viele Menschen sichtbar zwischen dem, was gefordert wird, zwischen den Ansprüchen, die eben von außen durch die Digitalisierungsprozesse und weitere Dynamiken auf sie einprasseln und dem, was sie jetzt gerade für sich meinen, zur Verfügung stehen zu haben.
Ich möchte eine Antwort skizzieren, die Matthias Horks gegeben hat, bekannter Trendforscher in Deutschland vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main und in Wien. Und er fasst seine Antwort wie folgt zusammen. Die anwachsende Komplexität erfordert eine neue Form von Bildung, eine Metabildung, die sich nicht im Aufnehmen von Informationen und Wissen erschöpft, sondern das Sein und den Wandel, auch den Inneren, mit einbezieht. Und Otto Scharmer vom MIT, von der Sloan School of Management, dort ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler, bekannt auch durch seine Theory U, beschreibt es wie folgt. Der Mangel an vertikaler Alphabetisierung ist heute das Hauptproblem an unseren Universitäten und Schulen. Nach unserer Erfahrung erfordert dies, dass wir als Lernende die Art und Weise verbessern, wie wir aufmerksam sind und zuhören, wie wir uns unterhalten, miteinander reden und nachdenken. Also beide skizzieren sozusagen eine ganz andere Form der Wissensaufnahme und der Wissensvermittlung, als wir sie vielleicht über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gewöhnt sind. Und vielleicht auch skizzieren sie mit ihren Anforderungen auch eine neue Art von Hochschule oder von Schule. Einfach ganz neue Bedürfnisse, zumindest mal die hinzukommen. Vielleicht sogar andere Dinge, die wir bisher in unseren Schulen und Hochschulen getan haben, ersetzen sollten oder können. Weil einfach auch unser Wissen eine zunehmend geringere Halbwertszeit hat und Dinge Dinge, die wir vielleicht zum Beginn unserer Schulzeit oder unserer Zeit im Studium lernen, vielleicht am Ende unseres Studiums schon obsolet geworden sind, aber vielleicht Kompetenzen, die als vertikale sozusagen Alphabetisierung beschreibt, vielleicht etwas sind, womit wir dauerhaft sozusagen vielleicht in dieser digitalen Gesellschaft arbeiten können. Auf diese Weise diagnostizieren beide sozusagen einen Achtsamkeitsbedarf. Also für Hawkes ist Achtsamkeit ein zentrales Element der von ihm angemahnten neuen Form der Bildung. Und für Sharma ist Achtsamkeit auch die Grundlage der von ihm genannten vertikalen Alphabetisierung. Hawkes beschreibt auch einen Megatrend Achtsamkeit, den er ganz bewusst dem Megatrend der Digitalisierung, ja, ich will nicht sagen gegenübersetzt, aber doch sozusagen dies beiden als parallele Entwicklungen beschreibt. Die Achtsamkeit sozusagen als geistige Gegenbewegung zur Digitalisierung. Und wir stellen fest, dass sich Achtsamkeitspraktiken zunehmend auch in hochdigitalisierten und technologischen Unternehmen etablieren, zum Beispiel Google, die da ein eigenes Programm entwickelt haben, oder eben auf deutscher Seite SAP, die hier versuchen, entsprechende Angebote auch für ihre Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Wir stellen auch fest, dass sogar die Europäische Zentralbank für ihre Mitarbeiter entsprechende Kurse zur Verfügung stellt und auch eine ganze Reihe von international bekannten Hochschulen dies tun. Was aber ist sozusagen dieses Thema, was ist Achtsamkeit überhaupt? Wir haben jetzt sozusagen schon davon gesprochen, aber die Frage ist ja zu klären, was ist denn diese Achtsamkeit, die uns eventuell helfen kann in einer digitalen Gesellschaft? Und hier möchte ich Jon Kabat-Zinn zitieren, ein Achtsamkeitsforscher der ersten Stunde vom Medical Center der Massachusetts University. Und er hat eine mittlerweile klassische Definition von Achtsamkeit geprägt, die da lautet: Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Verkürzt spricht er das aus oder sagt er dazu: Achtsamkeit ist sowas wie Moment-to-Moment Non-Judgmental Awareness. Das sozusagen das Achtsamkeitskonzept, mit dem wir auch arbeiten im Rahmen unseres Projektes, und das Achtsamkeitskonzept, auf dem eine ganze Reihe von empirischen Studien zur Wirksamkeit von Achtsamkeit basieren. Wir wissen aber, Definitionen sind immer nur ein Versuch, letztlich etwas greifbar zu machen. Und damit wir vielleicht ein Stück weit näher an das rankommen, was Achtsamkeit tatsächlich ist, vielleicht einfach eine kleine Kostprobe zur Achtsamkeit. Und ich möchte Sie einladen, sich vielleicht ein Stück weit weiter vorn auf Ihren Stuhl zu setzen. Sie können mir dahingehend vertrauen, ich bin sozusagen auch zertifizierter Achtsamkeitstrainer. Der Vorteil, wenn Sie auf dem Stuhl ein wenig nach vorn rutschen, ist, dass einfach Ihr Becken nach vorne kippen kann und sich die Wirbelsäule automatisch aufrichtet. Also mehr ist es sozusagen nicht. Sie können auch weiter einfach auf Ihrem Stuhl lümmeln, wenn Ihnen das angenehmer ist. Aber eine Kunst der Achtsamkeit ist es auch, in der konkreten Situation anzukommen, einmal für einen Moment, und sich auch in der Situation einzurichten. Und das kann beinhalten, einfach mal zu schauen, wie kann ich mich in der Situation ein Stück weit mehr entspannen. Wenn Ihnen das hilft, können Sie hierfür vielleicht für einen Augenblick die Augen schließen. Und wenn Ihnen das nicht hilft, dann einfach nur den Blick sozusagen ganz entspannt vor sich ablegen, auf dem Rücken vielleicht des Vordermanns oder wo auch immer. Und sich die Gelegenheit geben, einfach einmal aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, aus den Gedanken, und einmal zu spüren, wie fühlt sich mein Körper jetzt an. Einfach diese Verbindung aufzunehmen, vielleicht ein Stück weit diese Entfremdung vom Hiersitzen zu beseitigen und tatsächlich hier anzukommen, indem wir einfach wahrnehmen, welche Körperempfindungen zeigen sich jetzt in diesem Moment, wo ich hinspüre. Was kann ich wahrnehmen? Vielleicht den Kontakt zum Stuhl oder Kontakt der Füße zum Boden. Vielleicht merke ich auch andere Körperempfindungen in diesem Moment. Kann ich auch wahrnehmen, wo meine Hände aufliegen. Und dann möchte ich Sie einladen, sich für einen Augenblick auch einfach nochmal Ihrem Atem zuzuwenden und einmal diesen Vorgang, den unsere autonome Regulation ganz automatisch vollzieht, einmal ganz bewusst wahrzunehmen, ohne dass Sie etwas daran ändern müssen. Einfach nur mal wahrnehmen, wie fühlt sich Ihr Atem jetzt an, diesen Moment? Tief oder flach, kurz oder lang. Einfach schauen, wo können Sie den Atem jetzt am deutlichsten spüren und wie fühlt er sich jetzt an? Für diesen kleinen Augenblick sich den eigenen inneren Prozessen zuwenden. Wenn Sie bemerken, dass Ihre Aufmerksamkeit abschweift, dann die Einladung, noch einmal zum Atem zurückzukehren und einfach nur wahrzunehmen, wie ist es jetzt gerade in diesem Moment. Vielleicht ein letztes Mal einfach einen Atemzug vom Anfang bis zum Ende wahrnehmen. Dann auch mit dieser ähnlichen Klarheit dann langsam diese Übung beenden. Vielleicht die Augen geschlossen haben, diese wieder zu öffnen. Und vielleicht nicht die Präsenz zu beenden. Sie sind eingeladen, die Präsenz, die Sie vielleicht jetzt hatten bei Ihrem Atem, diese Präsenz weiter beizubehalten und sich vielleicht nochmal unserem zweiten Teil mit zuzuwenden.
Ich glaube, es ist ganz spannend. Also ist Achtsamkeit etwas, was uns ruhiger macht, was etwas Verlangsamtes hat, etwas Befreiendes? Oder ist Achtsamkeit eben das anzunehmen und das wahrzunehmen, was gerade ist? Und es ist eine sehr spannende Frage, ob ich eben nur achtsam barfuß über die grüne Wiese laufen kann oder ob ich eben auch achtsam vielleicht zu meiner U-Bahn hetzen kann. Das geht ja durchaus genauso. Und ich glaube, dass es sehr interessant ist, dass Achtsamkeit häufig verbunden wird mit einer gewissen Verlangsamung oder mit einem Runterreduzieren, wenn es doch eigentlich heißt, erstmal offen zu sein für all das, was da ist. Und häufig hat das einen Effekt, der zur Ruhe, der zur Entspannung führt. Aber wenn Achtsamkeit praktiziert wird und dabei gemerkt wird, wow, gerade ist ganz viel Anspannung in mir oder gerade ist ganz viel Hektik, ganz viel Dynamik in mir, ist das eben auch was sehr, sehr Achtsames. Denn Achtsamkeit selbst ist ja eben, zumindest wenn man es nicht als Mittel zum Zweck im Sinne der Entspannungsmethodik wie irgendwie progressive Muskelrelaxation oder ähnliches verwendet, einfach nur ein Offensein und für ein Gewahrsein von dem, was da ist. Ich glaube, einer der sehr häufigen Widerstände, die bei solchen Formen von Achtsamkeitspraktiken kommt, ist ja letztlich der Gedanke, ist es nicht eine Abwendung von der Wirklichkeit? Also nehme ich nicht raus, nehme ich nicht eine Spaltung irgendwie von dem, was gerade um mich herum war, hin? Und auch hier möchte ich nochmal Professor Harari zitieren, der sagt, für mich ist es kein Flucht vor der Wirklichkeit, es bedeutet im Gegenteil, mit der Wirklichkeit in Berührung zu kommen, während die anderen Stunden mit E-Mails, Tweets und süßen Welpenvideos gefüllt sind. Und die Frage, was bedeutet dann dieses Ankommen, was bedeutet es eben auch da zu sein mit dem, was da ist, kann natürlich auch sein, hinzuspüren eben in eine gewisse Überforderung oder in eine Situation, in der eben verschiedenste Signale auf das Individuum einprasseln. Und auch dafür führt er nochmal weiter aus, dass für ihn Meditation ein weiteres Werkzeug im gedanklichen Handwerkskoffer sind, im Werkzeugkasten und eben damit nicht in Konflikt mit wissenschaftlicher Arbeit stehen, denn wissenschaftliche Arbeit als solche hat ja auch sehr viel mit dem Hinspüren in das, was da ist, in den eigenen Gedanken, die eigene Argumentation, die eigene Logik irgendwie fortzuführen und auch da Diskrepanzen zu bemerken zu tun, sodass Meditation oder Achtsamkeitspraktiken allgemeiner formuliert eben kein Konflikt darstellen müssen, sondern eher die Frage ist, okay, in welchem Verhältnis können sie vielleicht in einem akademischen Kontext miteinander ausgeführt und gelebt werden. Eine Variante, wie dieses Verhältnis aussehen kann oder eine Anwendung vonstatten gehen kann, ist das Forschungsprojekt, zu dem wir gehören und was eben unter Leitung von Reik Albrecht und Mike Sandbote hier stattfindet. Und wir wollen versuchen, so einen kleinen Eindruck über ein Video, was in Kooperation mit dem Multimedia-Zentrum der Friedrich-Schiller-Universität Jena erstellt wurde, zu geben, das sowohl Sequenzen aus dem Forschungsprojekt Achtsame Hochschulen der digitalen Gesellschaft, wie auch aus dem sogenannten Mutterprojekt Gesund Lehren und Lernen zeigt.
Es ist quasi so, dass es nichts Künstliches ist, was wir nicht sowieso hätten. Also Achtsamkeit ist ein Teil von uns, also Präsenz, einfach die Präsenz mit dem, was gerade da ist. Und das ist was, was wir sagen, aus Kindheitstagen kennen, was wir auch von guten Tagen kennen, vom Urlaub vielleicht kennen, wo wir sagen, okay, hier können wir ganz da sein, können alles mal sein lassen, was uns sonst bewegt im Alltag.
Aber letzten Endes ist es auch so, dass die Regulierungsdichte, mit der wir heute zu tun haben, dazu führt, dass es Aufgabenverdichtungen gibt und das Innehalten, das Konzentrieren auf das Jetzt und Hier zunehmend schwierig geworden ist. Wir schon darauf achten müssen, dass Leistungsfähigkeit nicht gleichzusetzen ist mit permanenter Hektik und Springen von Punkt zu Punkt.
Also einmal denke ich, dass die Hochschulen unbedingt Stressmanagement in den Blick nehmen müssen. Die psychiatrischen Tageskliniken, die sind voll von Studenten und Doktoranden. Das ist teilweise sehr alarmierend, dass also auch die Bachelor- und Masterstudiengänge, die uns alle mehr in so ein Korsett zwängen, dazu geführt haben, dass die Leute unter einem ganz, ganz großen Druck stehen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe der Hochschule, diesen Druck rauszunehmen.
Letztlich denke ich, unsere Aufgabe als Hochschulleitung ist es, die Tür zu öffnen. Wer durch die Tür geht, ist eine individuelle Entscheidung.
Gerade in unserer heutigen komplexer gewordenen Zeit ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir Bildung noch ganzheitlicher verstehen. Und in diesem Sinne könnten wir Achtsamkeit als eine Form von Metabildung verstehen, wo es darum geht, wirklich auch zu schauen, was macht es mit mir? Wie gehe ich um mit neuen Medien? Wie kann ich umgehen mit letzten Endes einer Welt, wo ständig neue Informationen von mir verarbeitet werden wollen? Wie kann ich da eine sinnvolle Auswahl treffen?
Es gibt auch eine Herausforderung, weil Achtsamkeit einfach aktuell ja ein wahnsinniger Boom ist, nicht nur an der Hochschule, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich glaube, auf unser Projekt, was europaweit, glaube ich, einzigartig ist, ne, dass wir das erste Mal Hochschullehrende qualifizieren, begleiten, ich würde auch mehr sagen begleiten, unterstützen, dass sie die Achtsamkeit in den Alltag, in den Hochschulalltag mit hineinnehmen. Die Herausforderung ist zu gucken, es nicht zu instrumentalisieren.
Die ganze Hochschule kann dadurch einen Wandel erfahren, aber wir sind jetzt noch nicht komplett gewandelt, sondern es geht darum, sich wirklich noch stärker zu vernetzen. Deswegen sind wir so froh um unsere Kollegen in Thüringen, die das Ganze voranbringen, die uns vernetzen wollen. Was wir heute von Osnabrück gehört haben, von München, von Duisburg-Essen. Das lässt sich wunderbar verbinden und gemeinsam eben weiterentwickeln in der Lehre, in der Forschung, im Betrieb. Und das ist die Idee, dieser Holistic Approach, also die ganze Institution da auch mitzunehmen, die ganze Organisation und darüber dann auch hinauszustrahlen.
Ich bin hier, um ganz neu zu lernen, welche Modelle gibt es. Und wir schauen da sehr neugierig und fast ein bisschen neidisch nach Jena und vielleicht auch nach Osnabrück, weil ich finde, ihr habt eine Form zumindest schon mal gefunden in der Organisation, auf der wir noch auf der Suche sind.
Also was ich da gehört habe und heute, das hat mich sehr beeindruckt nochmal. Also dass man sich wirklich als Thüringer Hochschulen diesem Thema so offensiv widmet mit verschiedenen Angeboten, sich vernetzt nochmal, weil ich kenne die Schwierigkeit natürlich in einem Wissenschaftsbetrieb so ein Thema zu platzieren, dass es jetzt nicht nur ein Thema von wenigen Begeisterten ist, sondern ein Thema für alle.
Und so stehe ich jetzt auch mit Raik Albrecht in diesem Projekt. Wir haben jetzt noch anderthalb Jahre, das Projekt ist auf 2 Jahre sehr kurz konzipiert. Ein halbes Jahr ist schon vorbei, wir haben uns formiert. Und diese Infrastruktur hat unter anderem auch den Zweck, uns allen, so wie wir Lust, Zeit und Energie haben, zu ermöglichen, gemeinsam Anträge zu stellen, die uns dann in einer bundesweiten Kooperation vielleicht erlauben würden, Modellhochschulen in verschiedenen Bundesländern auch mit unterschiedlichen Variationen von Achtsamkeit auf den Weg zu bringen. Pragmatist. Meine Einladung schon heute.
Unsere Zielstellung ist es einfach zu gucken, eine eher sehr praxisorientierte Forschung zur Klärung der Forschungsfrage, ob und wie letztlich die dann jeweils hochschulspezifische Vermittlung der mentalen Metakompetenz der Achtsamkeit zum einen die Fähigkeit eben zu einem souveränen und fokussierten, aber auch sozial ausbalancierten Umgang mit digitalen Technologien verbessert. Also ganz zentral sozusagen gehört genau hier zu dieser Tagung und auch inwieweit diese Vermittlung auch die Akzeptanz und Motivation für selbstbestimmte Gesundheitsförderung an Hochschulen stärkt. Denn die Krankenkassen haben zum Teil die Schwierigkeit, dass ganz viele auch Angebote existieren im Bereich Gesundheitsförderung, aber die Menschen ja sozusagen erstmal für sich selber an dem Punkt sein müssen, zu erkennen, okay, mir ist es wichtig, mir ist meine eigene Gesundheit wichtig und dafür ist es vielleicht gut, sozusagen wirklich auch diesen Blick einmal wieder nach innen zu richten und zu merken, okay, was tue ich mir eigentlich gerade an in meiner Lebens- und Arbeitswelt und wo kann ich eventuell durch solche Angebote auch Unterstützung erfahren. Ganz kurz, wir haben dafür für die jeweiligen sozusagen Beschäftigten an den Hochschulen eigene Programme entwickelt für die Studierenden. Ein Programm, was sich sozusagen besser in ihren Stundenplan integrieren lässt. Wir haben die Zeitstruktur verändert, wir haben aber auch Inhalte hinzugenommen, wie achtsame Prüfungsvorbereitung und so weiter. Wir haben auch für die Lehrenden Programme entwickelt, um zu schauen, wie können wir Lehrende mit dieser Kompetenz sozusagen unterstützen. Gleichzeitig sehe ich eigentlich ein sehr großes revolutionäres Moment in dieser Achtsamkeit. Und das haben manche Studien auch schon gezeigt. Also in dem Moment, wo ich mich tatsächlich ernsthaft darauf einlasse und tatsächlich sozusagen diese Verbindung mit mir selber aufnehme, komme ich tatsächlich an die Punkte, wo ich sage, okay, das tue ich mir tatsächlich nicht mehr an. Ich merke erstmal, was ich mir antue, was ich anderen vielleicht auch antue. Die Verbindung habe ich wieder zu mir selbst, merke als Lehrender auch wieder, was tue ich meinen Studierenden an. Das sind Also wirklich auch herzerwärmende Momente, die wir in den gemeinsamen Kursen hatten und Workshops mit Studierenden und Professoren, wo die sich das erste Mal sagen konnten, was sie sich gegenseitig antun, indem zum Beispiel die Professoren einfach bei ihrem Skript bleiben und das runterrattern, komme was wolle, die Studierenden sich ignoriert fühlten und umgekehrt die Professoren sich absolut ignoriert fühlten, wenn die Studierenden da hier ihr Handy rauszogen und so weiter, welche Dynamiken da auch am Werke sind und dass sozusagen tatsächlich auch gerade in diesem Mindfulness-Based-Teacher-Training ganz viele Lehrende sich auch auf den Weg gemacht haben, ihre Lehre tatsächlich zu verändern. Also wirklich überlegen, wie gestalten wir unsere Lehr- und Lernprozesse, wie kriegen wir da mehr Kommunikation hin, wie entschlacken wir das letztlich auch von Inhalten, die wir denken, irgendwie vermitteln zu müssen. Es ist beides. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da immer wieder hinzugucken. Ne? Wofür wird das gerade verwendet? Ne? Ich glaube, es ist wirklich ein sehr wirksames Instrument, was wir haben. Es ist einfach eine Fähigkeit.
Wenn ich da noch eine Ergänzung machen darf, ich glaube, was bei diesem Spannungsfeld total interessant ist, auch zu schauen, wie wird denn Achtsamkeit praktiziert? Also der Boom von Apps ist ja nicht nur im engeren Gesundheitsbereich, irgendwie was die eigenen Körpermessungen angeht, sondern auch Achtsamkeits-Apps sind ja zuhauf auf dem Markt irgendwie auch verfügbar. Und auch da ist es sehr, sehr spannend zu sagen, okay, in einer digitalisierten Gesellschaft ist es dann ein gutes Mittel zum Zweck, eben auch über digitale Technologien sich mit diesem Konzept vertraut zu machen. Oder ist es eben eher eine grundsätzliche Lebenseinstellung oder Lebenshaltung, die man auf andere Art und Weise praktiziert? Und ich denke, wichtig ist dabei auch nochmal zu berücksichtigen, dass der Forschungsbedarf enorm hoch ist. Es gibt von der grundsätzlichen MBSR-Forschung sehr, sehr klare Forschungsergebnisse, aber alle Ergebnisse, die sich mit abgewandelten Formaten auseinandersetzen, die sich mit App-basierten Formaten auseinandersetzen, sind häufig wissenschaftlich nicht einheitlich evaluiert, sodass einfach auch methodisch ganz spannende Frage ist, wie messe ich denn überhaupt Achtsamkeit? Kann ich das überhaupt quantifizieren und damit eben einem solchen System auch zugänglich machen oder scheitert es da schon in der theoretischen Fundierung des Konzepts? Um zu schauen, okay, ist das Ganze denn in irgendeiner Form nachhaltig, um den Begriff nochmal zu verwenden, was macht das kurz- und langfristig mit dem Individuum, wird das Ganze dual evaluiert? Und die Frage der Internetnutzung durch die Compulsive Internet Use Scale. Und hier ist es super spannend, wenn wir über Digital Detox sprechen und eben die Frage, wie häufig ist denn Smartphone-Nutzung, werden ja auch gerade im psychologischen Kontext die Frage der Sucht oder ab welchem Punkt reden wir irgendwie von einem gefährlichen Nutzungsverhalten ja auch immer wieder pro Jahr angepasst. Also auch da werden die Ergebnisse sehr spannend sein. Medizinisch das Ganze eben kardiorespiratorisch durch Puls, durch Atmung, durch Hautleitfähigkeit, also auch klassische physiologische Parameter zur Stressforschung genutzt. Und die Ergebnisse sind so konzipiert, also es ist jeweils eine Baseline-Messung eben vor der jeweiligen Intervention, dann kommt eine Messung am Ende der Intervention, also nach 12 Wochen zum Beispiel beim Student Training, dann nach 3 Monaten, nach 6 Monaten und nach 12 Monaten, um eben auch zu schauen, inwiefern sich langfristige Effekte halten konnten oder nicht. Und besonders interessant wird es dann natürlich zu schauen, inwiefern die medizinische und die sozialwissenschaftliche Messung überhaupt zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Es könnte ja durchaus auch sein, dass meine physiologische Stressausprägung gesunken ist, aber meine individuell subjektiv empfundene Stresswahrnehmung dieselbe geblieben ist. Also auch hier sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse, die sich dann am Ende unserer Projektlaufzeit zeigen werden. Und bedanken uns an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Ethiker Reik Albrecht und Lena Güngör stellten auf dem Thüringentag der Uni Jena ihr Forschungsprojekt zur Achtsamkeit vor. Zählen Werte in der Digitalisierung, fragten die Veranstalter. Und wir können jetzt noch eine ganze Weile über die Antwort nachdenken und dabei vielleicht etwas achtsamer durchs Leben gehen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.